Amen. Und Vater, ich will dir auch Danke sagen für all die Leute, dass du bei ihnen bist, die krank sind gerade jetzt, die sich vielleicht auch erholen müssen von Überanstrengung. Danke bist du mit ihnen und begegnest du jedem Einzelnen, gerade in dem Moment. Amen. Es ist einfach, ein guter Christ zu sein und gut zu leben, wenn die Umstände stimmen. Wenn es möglich ist, dass du, wenn es heiß ist im Sommer, dich in deinem Swimmingpool vor deinem Haus abkühlen kannst. Wenn du immer einen coolen, kühlen Drink in deiner Hand hast, wenn du da liegst auf dem Liegestuhl. Es ist einfach, ein guter Christ zu sein, wenn du genügend Zeit hast für alles. Wenn du Zeit hast, um die Bibel zu lesen und Zeit hast, um Gott anzubeten und sein Wort zu studieren und einfach zu beten. So, mit ähnlichen Worten, hat vor einigen Jahren der amerikanische Missionar John Dawson eine Predigt begonnen. Und dann hat er herausgefordert und hat gesagt: Und wie ist es, wenn die Umstände nicht so freundlich sind? Wie ist es, wenn wir ge- oder sogar überfordert sind? Sind wir dann immer noch gute Christen? Und dann hat er zu erzählen begonnen und hat erzählt von einem kürzlichen Aufenthalt, den er gehabt hat, in einem mittelamerikanischen Land, im Gefängnis dort. Und er hat dann gesagt, ich kam ins Gefängnis, es war ein bisschen speziell, da war ein Formfehler in meinen Unterlagen, in meinen Reiseunterlagen, und ich wusste, ich konnte das beheben mit der Botschaft und ich musste einfach noch Geld bekommen auch und hat sich das schicken lassen. Also das Problem zu beheben hat höchstens ein paar Tage, vielleicht eine Woche, eineinhalb Wochen gedauert, aber weil er auf der Durchreise gewesen ist, bestand Fluchtgefahr und er ist ins Gefängnis gekommen. Ein mittelamerikanisches Gefängnis, die sind nicht so wie unsere. Und er hat dann erzählt, dass dieses Gefängnis zwei Teile hatte. Und in dem einen Teil, da war es einigermaßen, ging es war halt Gefängnis, oder? Aber gewisse Sicherheit war da, ein gewisser Schutz war da, aber nicht durch die Wächter, die kamen schon in diesen Teil auch. Aber die Herrschaft in diesem Teil hatte irgendein Gapo und der hatte mit seinen Leuten das alles im Griff. Und wer immer bereit gewesen ist, Schutzgeld zu bezahlen, der konnte in diesem einigermaßen sicheren Teil des Gefängnisses seine Strafe absitzen. Und natürlich kam John Dawson zuerst dahin. Aber dann gab es diesen zweiten Teil. Und der ging sogar irgendwie abwärts. Das war tiefer, es war vermutlich irgendwie im Freien. Und da waren Hütten einfach so und das ganze Gelände eingezäumt. Aber auf jeden Fall gibt es diesen zweiten Teil. Und dort war Gewalt, Vergewaltigung, Schlägereien, Mord, Anarchie. All das Ganze war einfach omnipräsent. Die Wärter getrauten sich nicht einmal bewaffnet in diesen Teil. Und dieser Teil des Gefängnisses, den hat man dann Schlangengrube genannt. Ich denke, es ist ersichtlich, weshalb, oder? Nun, John Dawson in diesem Gefängnis hat sich überlegt, ja, wie lebe ich jetzt als Christ? Im Gefängnis? Nein, Gefängnis, wer möchte schon ins Gefängnis, oder? Und dann so eins. Und dann noch dieses Dings von der Schlangengrube im Nacken, denn er hatte kein Geld. Und so hat er sich Gott versucht zur Verfügung zu stellen und kam dann in seinem, hat versucht normal zu leben, wie er das immer getan hat, und kam dann ins Gespräch mit einer Person. Und diese Person erzählte ihm von ihrer großen Angst und Furcht, die sie hatte, weil irgendwann ihr Geld ausgehen würde und dann müsste er in die Schlangengrube. Und das wollte er nicht. Und John Dawson war da, hatte selber dieses Schreckensgespenst im Hinterkopf, oder? Und hat zugehört, war verständnisvoll und hat begonnen, über Jesus zu reden und hat gesagt, Jesus kann bewahren, er kann von Angst retten, er kann herausführen. Er ist ein Erlöser und ein mächtiger Heiland und ein mächtiger Helfer. Und das gab ein Gespräch über Jesus und über Jesus als Erlöser. Und das dauerte eine ganze lange Zeit, also wahrscheinlich mehrere Stunden. Und dann war es fertig. Und es dauerte nicht mehr sehr lange, da kamen die Leute dieses Gapos und forderten das Schutzgeld, das John nicht bezahlen konnte. Schlangengrube für ihn. Er überlebte die Nacht irgendwie, überlebte einen weiteren Tag und er wusste irgendwie, ich muss das durchhalten ein paar Tage und dann kommt das und dann bin ich wieder frei, dann ist alles wieder in Ordnung. Und er macht sich irgendwie bereit für die nächste Nacht, sucht sich irgendwo einen Platz, wo er ungeschoren sein kann und dann wird er heraufgeholt, aus der Schlangengrube herausgeholt. Jemand hatte sein Schutzgeld bezahlt. Dieser Mann, mit dem er ins Gespräch gekommen ist und der Angst vor der Schlangengrube hat. Aber er hat sein Schutzgeld bezahlt, weil er mehr von Jesus erfahren wollte. Mehr wissen wollte, was mit diesem Jesus es sich auf sich hätte. Und so haben sie dann tatsächlich ein paar tolle Tage miteinander verbracht und John wurde wirklich dann sehr schnell freigelassen. Wie verhalten wir uns, wenn die Umstände schlecht sind? Oder was können wir tun, vielleicht auch vorbeugend? Ich auf jeden Fall, ich habe mir nach dieser Geschichte, die da einleitend zur Predigt damals gewesen ist, vorgenommen, doch das zu tun, was ich tun kann, damit ich bereit bin, wenn die Umstände schlecht sind, negativ. Und ich denke, das gilt für uns als ganze Gemeinde. Und einer der wichtigsten Punkte, die wir dafür tun können, ist, dass wir voll Heiligen Geistes sind. Und ich predige heute Morgen darüber, voll Heiligen Geistes, wir als Gemeindefamilie. Und ich lese den Text aus Epheser 5, und zwar die Verse 18 bis 20. Und werdet voll, nein, Moment, Verse 18, zuerst. Darum berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Erstens, kenne den Heiligen Geist. Heute spielt der Heilige Geist die Hauptrolle in der Predigt. Gesundheit. Aber natürlich auch du und auch ich. Wir spielen die Hauptrolle. Aber lasst uns zunächst auf den Heiligen Geist fokussieren. Was wissen wir über den Heiligen Geist? Wir wissen, der Heilige Geist ist Gott. Oder? Wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person. Und deshalb ist er die dritte Person der Dreieinigkeit. Das ist Dogma seit 360 oder so in der christlichen Kirche ganz grundsätzlich. Wir wissen aber auch, der Heilige Geist ist Geist. Und das bedeutet, er hat keinen materiellen Körper, so wie wir uns das vorstellen oder wie wir das kennen. Und deshalb wird in der Bibel auch oft mit diesen Symbolen gearbeitet, wenn es um den Heiligen Geist geht, nämlich mit Wasser, mit Wein, mit Feuer, mit Öl und mit Wind. Alles Symbole für den Heiligen Geist. Es gibt eine einzige Bibelstelle oder ein einziges Mal, wo wir in der Bibel sehen, dass sich der Heilige Geist in einem Körper wie manifestiert hat. Nämlich nach der Taufe von Jesus Christus ist er auf Jesus runtergekommen in einem Körper wie von einer Taube. Und ich glaube ganz bewusst, dass diese Taube deshalb genommen worden ist für diesen Moment, weil die Taube für Treue und für Sanftheit steht. Und das ist es, was wir auch wissen über den Heiligen Geist. Er ist eine sanfte Person. Wirklich eine sanfte Person. Man sagt dann manchmal auch, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und das ist er ganz bestimmt. Und das wissen wir auch aus anderen Bibelstellen. Im Epheserbrief lesen wir, dass wir den Heiligen Geist eben nicht betrüben sollen. Oder im 1. Thessalonicherbrief, dass wir ihn nicht auslöschen sollen. Also da bringt Gott selber für sich, die dritte Person der Dreieinigkeit, Schutz ins Spiel. Passt auf, Jesus sagt sogar, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Es ist ein Schutz, den Gott für die Person des Heiligen Geistes aufbaut hier. Es ist eine sanfte Person. Aber er ist auch mächtig, er ist auch stark. Und er manifestiert sich auch in großer Gewalt und Vollmacht und Kraft. Ich meine, all diese Wunder, die Jesus getan hat, letztendlich ausgeführt oder bewirkt hat sie der Heilige Geist. Er hat das gemacht. Wir lesen am Anfang, dass der Heilige Geist über der ganzen Welt gebrütet hat. Und dann ist das Wort reingekommen und daraus ist etwas entstanden. Der Heilige Geist hat es gewirkt. Der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten in einem Sturm. Also dieser Begriff hier, Wind, steht für einen heftigen, starken Wind. Er hat also diese Komponente der Kraft und der Macht eben auch. Aber wir wissen auch über den Heiligen Geist, dass er uns nicht Dinge sagt, die von irgendwoher kommen, sondern was er von Jesus hat, das gibt er. Das sagt alles die Bibel, oder? Das gibt er uns weiter. Also er redet nicht aus sich selber, sondern aus dem, was Jesus sagt. Und natürlich wissen wir auch, dass jetzt dieses Zeitalter ein Zeitalter des Heiligen Geistes ist. Denn in dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und begraben worden ist und auferstanden und dann aufgefahren in den Himmel, hat es noch ein paar Tage gedauert und dann ist der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen. Pfingsten. Und er ist jetzt da. Er lebt mit uns. Er ist in uns. Ist unser Tröster, unser Begleiter. Er geht mit uns den Weg. Er spricht zu uns. Und weil er so nah ist, kennen wir ihn auch. Meistens denke ich, also ich zumindest sage ihm, meistens Jesus. Aber ich weiß, eigentlich ist es der Heilige Geist. Er ist da und ich kenne ihn und ich möchte ihn mehr und mehr und mehr kennenlernen. Und vielleicht liegt es an seiner Sanftheit. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Welt einfach geräuschvoll und laut ist, dass wir seine sanfte, leise Stimme oft nicht hören. Und deshalb ist mein Begehren heute Morgen als ein erster Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, nimm dir 2-3 Minuten Zeit, immer wieder, indem du einfach zur Ruhe kommst, alle Lärmquellen ausschaltest und dann mal schaust, was passiert. Und ich weiß, du wirst dann erleben, dass du ja eigentlich schon voll bist. Es geht ja grundsätzlich darum, dass der Heilige Geist uns erfüllen möchte. Aber wenn wir ruhig werden, entdecken wir, wir sind schon voll. Denn die Gedanken, die uns dann kommen, zuerst, mit dem sind wir voll. Und das sind meistens nicht Gedanken für den Heiligen Geist oder über Gott oder so, sondern meistens sind es Gedanken, oh, was muss ich noch alles tun? Eine Liste von To-Dos. Oder es sind Gedanken der Sorge. Sorgen um die Zukunft, Sorgen um die Kinder, Sorgen um, wie schaffe ich das? Damit sind wir voll. Vielleicht sind wir aber auch mit Medien voll. Musik. Oder die Netflix-Serie, die wir unbedingt schauen müssen. Oder die letzte WhatsApp-Gruppe-Diskussion, die noch so präsent ist. Oder die Bilder auf Insta, die wir gerade angesehen haben. Vielleicht sind wir auch damit voll. Ich möchte dich ermutigen, lass diese Dinge dann in diesem Moment auch einfach los. Bring sie zum Kreuz, gerade die Sorgen. Schreib dir die To-Dos auf eine Liste und leg sie so auf die Seite. Du kannst sie nachher erledigen oder beginnen zu erledigen. Oder vielleicht, und das hoffe ich natürlich nicht, sind wir voll mit Drogen oder mit Wein. Oder? Und das haben wir hier, dieser Vergleich mit dem Wein. Ja, werdet voll Heiligen Geistes. Wie kann so etwas überhaupt geschehen und wie sollen wir so etwas uns vorstellen? Ich habe die letzten Male, auch aus dem Epheserbrief, immer wieder diesen Text hier oder diese Illustration gebraucht. Ich möchte sie auch heute wieder benutzen. Grundsätzlich, wenn jemand Jesus Christus die Herrschaft übergeben hat über sein Leben, also einen Bund mit ihm eingegangen ist, um Vergebung gebeten hat für seine Sünden und ihn eingeladen hat, in seinem Herzen zu leben, ist was passiert? Der Heilige Geist ist gekommen in deinen Geist und hat dort Wohnung genommen oder ein Teil von ihm ist da und wohnt in dir. Und das haben wir genau in diesem Text, den Noah heute Morgen schon gelesen hat, Römer 8, Vers 16, oder? Unser Geist oder der Geist, der Heilige Geist, gibt unserem Geist Zeugnis. Er spricht, also hier passiert etwas. Und natürlich möchte sich der Heilige Geist hier weiter verbreitern. Er möchte in unsere Seele hinauswirken, in unser Herz erfüllen. Und das tut er auch. Er gibt neue Gedanken, er gibt auch Veränderungen in den Gefühlen und er gibt, was immer wir brauchen, auch in unserem Willenszentrum. Das sind diese Teile der Seele, oder? Gefühle, Denken und Willenszentrum. Und dann natürlich möchte er auch unseren Körper erfüllen. Durchdringen, das möchte er auch. Ja. Und die Frage ist immer, was darf er? Wie viel erlauben wir ihm? Wie viel Raum schenken wir ihm? Lassen wir ihn in unseren Keller, wo die berühmten Leichen sind? Die Frage ist immer, was darf er? Und ich habe gesagt, er ist ein Gentleman. Oder? Er ist ein Gentleman. Und deshalb passiert es vielleicht auch oft, weil er einfach nur sanft spricht, dass wir ihn einfach auch überhören. Vielleicht auch überhören wollen. Ganz bewusst überhören wollen. Oder einfach nicht wirklich verstehen. Aber hier eine Kontrollfrage. Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt und die mich jedes Mal trifft. Wann hat Gott, der Heilige Geist, dich das letzte Mal eingeladen zu fasten? Das ist der Punkt, in dem es bei mir zuerst sagt, nein, sicher nicht, oder? Das ist ein Punkt hier. Darf er, weil er möchte uns zu Hilfe kommen. Weil wenn wir den Raum, dem Heiligen Geist nicht geben, dann füllen wir das selber aus. Und wir tun und wir machen und wir versuchen, geistlich zu leben. Wir versuchen es und wir scheitern oft. Aber wenn wir ihm den Raum geben, dann will er das erfüllen, auffüllen. Und das steht hier auch im Text so. Dieser Text hier, werdet voll Heiligen Geistes. ist von der Grammatik her im Imperativ Präsens passiv gehalten. Und das bedeutet hier von der griechischen Sprache her, dass es um etwas geht, was eben immer wieder passieren soll oder was andauernd passiert. Also werden wir immer wieder voll. Und das Passiv ist eben genau das. Es ist etwas, was an uns passiert. Aber ein Imperativ, lasst euch erfüllen. Werdet voll. Lasst euch erfüllen. Das hier ist der Text hier. Und Charles Ryrie, ein ziemlich konservativer Theologe, sagt in seiner biblischen Theologie, Geistesfülle ist ein wiederholtes Ereignis, kann verloren gehen, betrifft unsere Kraft, wiederholt sich während des gesamten Christseins und hängt von der Hingabe ab. Sind wir hingegeben? Es gibt noch einen weiteren Punkt und wir haben das heute Morgen gesungen in einem Lied. Lukas 11, Vers 13 sagt, wir dürfen um den Heiligen Geist beten. Wie viel mehr möchte Gott uns, seinen Kindern, den Heiligen Geist geben? Das heißt, wir dürfen immer wieder auch um diese Fülle beten. Und dann gibt es natürlich in unserem Text noch gewaltige Schätze. Zweitens, werde immer wieder neu erfüllt. Epheser 5, 19 und 20 zeigt uns, wodurch ein Erfüllen möglich ist. Und hier muss ich einfach einmal auch betonen, lobe ich mir die Elberfelder Übersetzung, weil sie einfach sehr genau ist. Und weil sie das, was hier im griechischen Text da spürbar vorhanden ist, eben auch ausformuliert. Und sie sagt es jetzt nun so, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr. Also damit ist gesagt, so könnt ihr das Erfüllen fördern. Machen tut es der Geist Gottes. Aber so könnt ihr das fördern. Es gibt also hier jetzt mindestens drei Faktoren, die das fördern. Und ich habe sie wie folgt benannt. Der erste Faktor, das ist der Zueinander-Faktor. Wir lesen nämlich in Epheser 5, Vers 19, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr zueinander singt Loblieder, also in Psalmen und in Lobliedern und in geistlichen Liedern zueinander redet. Und jetzt haben wir hier zwei Punkte. Wir haben auf der einen Seite drei Bezeichnungen für Lieder und gleichzeitig heißt es reden. Und Psalmen, das ist ja auch das Wort Gottes, oder? Und es geht hier um die geistlichen Lieder. Also wir haben hier das Wort Gottes, dass wir zueinander reden sollen. Und wir haben die geistlichen Lieder, wir haben die Lieder, die wir singen. Dieses Miteinander, wenn wir singen heute Morgen, das ist etwas, was das Erfüllen fördert. Zueinander singen. Wir singen das ja auch zueinander, weil wir hören, ja, zumindest wenn viele Leute da sind sowieso, hören einander singen, oder? Und dann ist es auch irgendwo zueinander. Aber auch das Reden zueinander. Wenn ich jetzt predige und das Wort Gottes weitergebe, dann erfüllt das. Dann kann das erfüllen. Es kann das fördern. Oder auch im Zweiergespräch. Ich leite und lenke manchmal ganz bewusst Zweiergespräche auf Wort Gottes. Und wenn wir dann Wort Gottes zueinander sprechen und über das sprechen, dann baut mich das auf. Selbst wenn ich vielleicht in einer Seelsorgesitzung bin mit jemandem, dann baut mich das auf. Es erfüllt mich. Und dieser Faktor, dieser Zueinander-Faktor, das ist wahrscheinlich der einfachste Faktor, weil es passiert, wenn wir es machen. Es passiert einfach. Der zweite Faktor ist etwas komplizierter. Der zweite Faktor ist nämlich der im Herzen-Faktor. Wir lesen, indem ihr dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Kennst du das, wenn du am Morgen aufwachst und es ist ein Lobpreislied auf deinem Herzen? Du stehst auf, hattest eine gute Nacht und in deinem Herzen jubiliert es bereits: Ich erhebe dich. Oder irgend so etwas. Kennst du das? Oder kennst du es, wenn du unter Tage irgend in einer bestimmten Situation auf einmal in deinem Herzen ein Loblied oder ein Anbetungslied zu singen beginnst? Wenn das passiert, ist das das Zeichen, dass du schon ziemlich schön voll bist mit dem Heiligen Geist. Aber das ist auf der anderen Seite eben auch eine Möglichkeit, das zu fördern. Gerade in dem Moment, in dem Augenblick, wo alles öd, schwierig, herausfordernd ist, dann kannst du in deinem Herzen beginnen zu singen. Und vielleicht tönt es dann zuerst nicht so gut oder fühlt sich auch nicht so gut an. Alles in dir sträubt sich zu singen, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Aber wenn du das durchziehst, wenn du da dran bleibst, dann wird sich das ändern und das wird auch Auswirkungen haben, bis auf deine Emotionen. Es ist der im Herzen Faktor. Der Vorteil davon ist, du hast etwas, das du geben musst, eben, du beginnst zu singen, aber du kannst das für dich und du kannst das leise. Und das sind diese zwei, die ersten zwei Faktoren, die ziemlich direkt und konkret das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist fördern und unterstützen. Und ganz bestimmt ist dir jetzt auch in den Sinn gekommen, weil ich gesagt habe, es geht um Singen, es geht um Gebet, es geht um das Wort Gottes. Ist dir auch in den Sinn gekommen, dass das vermutlich auch etwas mit dem zu tun hat, was wir Zeit mit Gott oder stille Zeit nennen. Wenn du am Morgen aufstehst, dich in deinen Sessel setzt, so mache ich das, habe einen Kaffee dabei und dann sage ich Guten Morgen, Jesus, ich bin wieder da. Manchmal ist es 5:30, manchmal auch 4, ganz unterschiedlich, ich bin wieder da, rede zu mir. Und dann lese ich das Wort Gottes, dann bete ich und je nachdem, vielleicht singe ich auch in meinem Herzen einmal ein Lied. Und das gibt ein Fundament, auf dem ich den Tag verbringen kann und der hilft zu tragen. Und ganz ähnlich ist der dritte Faktor, den wir hier in unserem Text noch haben, Vers 20. Dieser Vers, Vers 20, ist im Urtext mit Vers 19 noch zusammen. Also nicht zwei Verse oder zwei Sätze, sondern ein Satz. Und dort lesen wir im Vers 20, und das ist dieser Danksagefaktor, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eine Haltung der Dankbarkeit fördert und unterstützt das Erfülltsein oder das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das ist tatsächlich so. Und im Grunde genommen haben wir ja auch immer irgendeinen Grund, Danke zu sagen. Selbst in den schwierigsten, schlimmsten Situationen gibt es einen Grund, Danke zu sagen. Danke, dass ich aufstehen konnte. Danke, dass ich gesund bin. Oder fast gesund. Danke, dass du, Herr, mit mir bist, auch wenn die Lage noch so schwierig ist. Wir haben Grund, Danke zu sagen. Und betrachtet hier das Glas wirklich immer als halb voll und nicht halb leer. Wenn die Sonne scheint, können wir Danke sagen für das schöne Wetter. Wenn es regnet, können wir Danke sagen für den Regen, denn wir brauchen das Wasser. Wenn es bedeckt ist und die Sonne nicht scheint und es auch nicht regnet, dann können wir Danke sagen, dass die Sonne nicht zu heiß auf uns brennt. Oder? Wir haben immer einen Grund, Danke zu sagen. Oder? Wir können das so zumindest für uns managen. Ich möchte dich dazu ermutigen, diesen Danksagefaktor zu gebrauchen. Eine Frage, die mir hier immer wieder auch gestellt wird, es heißt ja, sagt Dank alle Zeit für alles. Und dann kommt die Frage, ja, muss ich denn auch für die schwierigen Sachen Danke sagen? Also für das, was mir Schlimmes oder Schwieriges passiert ist. Und ich antworte dann meistens ungefähr so, sag einfach zuerst Danke dafür, dass Jesus mit dir in dieser Situation steht. Und dann gibt es vielleicht Faktoren oder Sachen, für die du Danke sagen kannst, die nicht konkret jetzt mit diesem Negativen zu tun haben. Und dann, falls du denkst, doch, ich möchte das einmal tun, versuch es und schau, was daraus passiert, wenn du Danke sagst für das Unglück, das dir passiert ist. Schau, was Gott daraus macht. Der Danksagefaktor. Ich möchte das zusammennehmen mit einem ganz einfachen, kleinen Wort. Epheser 5, 19 und 20. Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Wir kennen das, oder? Danken schützt vor Wanken. Das ist die Auslegung dieser Verse hier. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und ja, wir werden etwas erleben. Wir werden erleben, wie der Geist Gottes hier uns schon eben beeinflussen kann, wie er uns erfüllt. Und das kann auch sein, dass wir einfach zuerst einmal stark den Frieden Gottes in unserem Inneren erleben, weil er einfach da ist und dass wir ausgesprochen auf Jesus fokussiert sind und einfach ihn sehen in all dem drin. Und dann werden wir auch ermutigt und gestärkt dadurch. Denn darauf ist der Heilige Geist eben auch ausgerichtet. Und oftmals werden Dinge klar, die vorher für uns schwierig waren und wir wussten nicht, wie wir entscheiden sollen. Und auf einmal ist es einfach irgendwo klar. Und ja, selbstverständlich bleiben, wie gesagt, eben auch unsere Gefühle nicht unbeeinflusst davon. Und dieses Erfüllen darf sich zeigen, wie wir das in Johannes 7 lesen. Ströme des lebendigen Wassers werden ausfließen von deinem Leib. Oder in Titus 3, Vers 5 und 6, wo es heißt, den, der Heilige Geist, hat er durch Jesus Christus über uns ausgegossen, reichlich über uns ausgegossen. Und dann geht es noch um das Folgende. Drittens, seine Fülle bevollmächtigt dich. Ich möchte zuerst unter diesem Punkt noch ganz kurz etwas über den Wein sprechen. Genau, Wein. Wenn hier Paulus die einzige Person wäre, die Wein irgendwie im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist benutzen würde, würde ich sagen, okay, das ist einfach ein Gegenüber, ein Vergleich. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 2 eben auch diesen Vergleich mit dem Wein. Und dort heißt es sogar, dass die anderen Leute gedacht haben, jetzt sind sie besoffen. Aber sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, heißt es. Und das bringt mich doch dazu, zu sagen, vielleicht hat es hier gewisse Ähnlichkeiten. Nun, ich war noch nie voll Wein. Ich kann also nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aber ich kenne das mit dem Heiligen Geist ein bisschen und ich kann schon auch sagen, dass ich da immer wieder eine gewisse Leichtigkeit darin erlebe. Und vielleicht ist es das auch, was ein Vergleich ist. Also man nimmt es unbeschwerter, weil einfach dieses feste Vertrauen, Jesus kümmert sich darum, da ist. Aber im Gegensatz zu Wein, und das habe ich bei Kollegen schon erlebt, das war dann wohl Bier oder Schnaps, verlieren sie manchmal die Kontrolle. Das ist beim Geist Gottes nicht der Fall. Kein Kontrollverlust. Aber vielleicht kommen daraus auch manchmal irgendwelche aus dieser Unbeschwertheit einen Mut und eine Kühnheit, ein paar Dinge zu tun, die man vielleicht so nicht einfach so tun würde. Wir haben das auch immer wieder gesehen mit Betrunkenen. So habe ich im Militär erlebt, dass jemand, der den Sprung vom Häuserturm auf das Sprungtuch nüchtern nicht gemacht hat, aber weil er besoffen war, von der Brücke runtergesprungen ist. Das machen wir nicht, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Aber es kann Handlungen geben, die vielleicht in dieser Art und Weise eben auch aussehen. Dieser Exkurs geschlossen. Aber auf jeden Fall kommt dieses Erfülltwerden durch den Heiligen Geist für uns als Gemeinde zu einem großen Teil in unserem Leitsatz zum Ausdruck. Lebet danke. Lebet danke. Denn anstelle von Benebelung durch Alkohol erleben wir Belebung durch den Heiligen Geist. Er, Gott, ist die Quelle des Lebens. Niemand sonst. Nicht wir als Gemeinde können das. Aber er will und er tut. Und er will diese Beziehung mit Erfrischung, mit Freude, mit Kraft und auch mit Befähigung sättigen. Er möchte uns damit sättigen. Vielleicht hat Heiliger Geist auch etwas mit Zeit oder Fülle, etwas mit Zeit zu tun. Zumindest meine Erfahrung scheint das zu bestätigen. Es ist irgendwo ähnlich wie mit dem Tanken, oder? Man kann tanken für 10 Franken oder man kann tanken, bis es voll ist. Und wenn man nur für 10 Franken tankt, braucht man weniger Zeit. Und mit einem Strom, mit einem E-Mobil ist das ja noch ausgeprägter, oder? Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Also spielt es unter Umständen schon eine Rolle, wie intensiv wir die Beziehung dann eben mit Gott auch pflegen. Aber der Vorteil ist ja, wenn wir die Beziehung pflegen, dann ist die Motivation da inklusive. Zumindest mir geht es immer wieder so. Wenn ich anbete, dann nimmt mich das mit der Zeit richtig rein. Ich kann mich reingeben. Oder wenn ich die Schrift lese, dann gibt es Dinge, die mich unglaublich interessieren. Je tiefer ich da gehe, desto interessanter wird es auf einmal. Oder wenn ich bete, wenn ich für ein bestimmtes Anliegen einstehe, dann kann es passieren, ja, es kann passieren, dass ich die Zeit vergesse. Oder wenn ich predige, passiert es vielleicht auch manchmal. Genau. Oder vielleicht auch eine Frage der Zeit. Aber Gott befähigt uns also. Und er befähigt uns durch die Fülle des Heiligen Geistes zuerst genau in dem, dass wir die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Also das Verlangen, das zu tun, was wir vielleicht sonst manchmal tun, ist einfach weniger groß, weil die Lust an Gott dadurch gewachsen ist. Und die Bibel sagt ja, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Es ist denn auch einfacher, diesen Dingen zu widerstehen, sie zu überwinden. Und das sagt ja auch die Bibel selbstverständlich, denn dort heißt es in Galater 5, ich denke Vers 18 ist es, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Aber der Heilige Geist befähigt uns auch, eben Gottes Reden klarer zu erkennen. Es wird einfacher zu unterscheiden, ist das jetzt von Gott, stimmt es mit der Schrift überein oder ist es aus meiner Seele irgendetwas? Und natürlich ist auch hier die Motivation drin enthalten, dann eben das auch umzusetzen. Aber der Heilige Geist befähigt und rüstet uns auch aus, dass wir in unserem Leben stehen können und in der Nachfolge stehen können. Und natürlich nicht nur in unserem Leben, in all den Situationen, sondern er wird es auch so weit bringen, dass wir die Berufung, die er uns gegeben hat, erfüllen wird in unserem Leben. Er tut das. Er schafft die Momente und er führt uns in diese Situationen und wird die entsprechenden Momente herbeiführen. Und wir können Reich Gottes bauen. Und je voller, und das gehört dann vielleicht hier dazu, je voller wir sind mit dem Heiligen Geist, desto klarer werden auch die Gaben wirken. 1. Korinther 12, diese Gabenliste, die wir haben vom Vers 9 weg. Das wird einfach klarer und eindeutiger werden. Und genau, so fast nebenbei haben wir dann das, was Noah auch vorgelesen hat. Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes. Er weiß es nicht mehr. Liebe, doch schon. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glauben, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Und die wachsen einfach. Die entstehen einfach. Und wir genießen diese Früchte für uns, aber auch andere genießen sie an uns. Geduld, Selbstbeherrschung. Auch andere genießen sie an uns. Und das hat damit zu tun. Es ist deine Entscheidung. Ich habe heute Morgen versucht, dir zu zeigen, was für Faktoren du einsetzen kannst, um voll Heiligen Geistes zu werden. Und auf was es hier ankommt, nämlich, dass wir hier dem Heiligen Geist erlauben zu wirken. Weil er eben ein Gentleman ist. Und ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Amen.